149. Kapitel Kirchen- und Gemeindezugehörigkeit, Ökumene. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Psalm 34, Vers 4. Ein Katholik, ein Evangelischer und ein Freikirchler saßen zusammen an einem Tisch und diskutierten darüber, wer von ihnen die treuesten Vertreter Gottes seien, während sie auf ihr Essen warteten. Der Katholik meinte, ich denke wir, denn unsere Kirche hat mit dem Apostel Petrus begonnen. Und das war ja nicht irgendjemand, sondern der Freund Jesu. Der Evangelische entgegnete, aber wir haben eure Missstände aufgedeckt, die sich über Jahrhunderte hinweg eingeschlichen hatten. Wir haben die Kirche reformiert und Dinge wieder richtiggestellt. Deshalb vertreten wir Gott so, wie er es sich vorgestellt hat. Darauf antwortete der Freikirchler, uns gibt es auch seit Beginn der Christenheit. Aber wir haben stets als Sonderlinge gegolten, weil wir uns niemanden außer Gott unterordnen wollten. Wir sind frei von starren Strukturen. Frau Weise kam ins Zimmer und forderte die Männer freundlich dazu auf, ins Nebenzimmer zu kommen, in dem sie ein kleines Buffet vorbereitet hatte. Sie waren alle unterschiedlich. Bestimmt würde jeder etwas anderes bevorzugen. In diesem Fall war es ein leichtes, diesen Wunsch nachzukommen. Während sie noch eine kleine Platte mit warmen Schinken auf den Tisch stellte, meinte sie, ach ihr mit euren Diskussionen werdet nun die Besten sein. Gott selbst hat das Buffet Christentum zugelassen und ihr dürft gemeinsam davon essen und eure Gemeinschaft genießen. Ist das nicht wunderbar? Gott sieht zwischen euch keine Mauern. Er ist weder katholisch noch evangelisch, noch ist ein Freikirchler. Die vier Evangelisten hatten auch verschiedene Schwerpunkte gesetzt und doch eindeutig Jesus als Gott, Mensch und Erlöser beschrieben. Aus jeder Kirche sind Gott die angenehm, welche ihm nachfolgen, aber deshalb sind die Kirchen noch insgesamt nicht richtig unterwegs. Und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verließ sie den Raum. Die drei Männer sahen sich einen Moment schweigend an, bis einer von ihnen den Vorschlag machte, für das Essen zu danken. Sie neigten ihre Köpfe zum Gebet. Danach ließen sie sich das Essen schmecken. Ganz vorsichtig nahmen sie ihr Gespräch wieder auf. Sie wollten sich nicht gegenseitig mit Worten verletzen. Frau Weises Aufforderung, sie sollten sich vertragen, kam im richtigen Moment, denn die Männer mochten und schätzten sich. Seit vielen Jahren hatten sie ihr Leben Gott anvertraut und waren gleichsam um die Ewigkeit der Menschen besorgt. Sie wollten diejenigen finden, die von Gott berufen waren, Kinder Gottes zu werden und ihnen ein geistliches Zuhause anbieten. Für die Auserwählten, für diejenigen, die auf den Ruf Gottes hören würden, wollten sie da sein. Seit vielen Jahren hatten sie Vorurteile beiseite gelegt und angefangen, über den Gartenzaun zu sehen. Sie wurden Freunde, ohne davon auszugehen, dass die Großkirchen jemals befriedigend miteinander zusammenarbeiten konnten. An eine heile Ökumene glaubten sie nicht. Die tiefen Gräben restlos zu überwinden, würde weitere hunderte von Jahren brauchen und wurde von den oberen Etagen ihrer Kirchen auch gar nicht angestrebt. Diese Zeit konnte sinnvoll genutzt werden. Zum Beispiel, um für Menschen da zu sein, die konkrete Fragen hatten und eine geistliche Heimat suchten. Wo von den Kanzeln leer gepredigt wurde, der Geist Gottes nicht wirkte, Menschen keine Antworten auf ihre Fragen bekamen, von dort konnte auch kein Segen kommen. Ihnen war bewusst, dass es in allen Denominationen Missstände und Vorurteile anderer Kirchen gegenüber gab. Und dass in allen Denominationen einzelne Menschen im Dienst standen, die ihr eigenes Wohlergehen dem Wohlergehen der Gemeinde vorzogen. Sie kannten unzählige Beispiele, wo das Zusammenarbeiten der Gemeinschaften nicht funktionierte. Was sie hatten, hatte wahren Seltenheitswert. Leider. Sie waren Brüder aus verschiedenen Gemeinden mit dem gleichen Ziel. Sie wollten Menschen zu Gott führen. Und bei der einen oder anderen Aktivität taten sie sich zusammen, um ein Zeichen für den christlichen Glauben zu setzen. Wie zum Beispiel beim Marsch für Jesus. Diese drei Männer waren aus Überzeugung Christen und litten deshalb gemeinsam darunter, dass es Geschwister gab, die ihren Dienst ohne Hingabe an Jesus ausübten und sich stattdessen vor falschen Götzen niederwarfen, während sie sich gegenseitig aus dem Reich Gottes ausgrenzten. Ihnen war schmerzlich bewusst, dass die Kirchen zum Teil leer blieben und Gemeinden nicht wuchsen, weil von Einzelnen, sowohl von Leitern als auch von Gottesdienstbesuchern, doch nicht ganz verstanden wurde, worum es beim Thema Nachfolge ging. Ihnen war klar, dass sie mit der Beziehung, die sie zueinander hatten, reich beschenkt waren. Leider kam es nur selten vor, dass drei Männer aus verschiedenen Kirchen an einem Tisch saßen und gemeinsam mit Respekt vor der Glaubenseinstellung des anderen über das nachdachten, was sie verband: Christus. Keiner von ihnen glaubte, die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben. Sie waren auf die Weisheit Gottes angewiesen. Er wusste, wie ein Zusammenarbeiten möglich wurde, nämlich dann, wenn die Arbeiter tatsächlich Jesu Nachfolger waren und eine Beziehung mit ihm hatten. Nur dann, wenn alle ihren Glauben fest auf Jesus gründeten, dem Wort Gottes vertrauten und gemeinsam vor Gott kamen, wirkte und lenkte der Heilige Geist die Gemeinden so, wie Gott es sich von Beginn an ausgedacht hatte. Als sie fertig gegessen hatten, schlug einer von ihnen vor, einen Text aus der Bibel zu lesen, der zum Thema passte. Die anderen beiden waren einverstanden. So schlug er seine Bibel im 4. Kapitel im Brief an die Epheser auf und fing an zu lesen. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift: als er im Triumphzug zur Höhe aufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ist dieser Text nicht ermutigend? Die beiden Zuhörer pflichteten ihm bei. Genau darum geht es und nicht darum, wer die meisten Mitglieder hat. Es geht nicht um Geld und Macht bei unserem Dienst, sondern darum, dass Menschen das Evangelium hören und, auch durch unser Vorbild motiviert, ihr Herz für Gott öffnen. Bei uns finden sich bestimmt schlechte Vorbilder. Manchmal bin ich selbst ein schlechtes Vorbild, obwohl ich doch so gern ein gutes wäre. Mir geht es nicht anders. Ich bin bei weitem nicht ohne Fehl und habe Glaubensgeschwister, die ich mir am liebsten vorknöpfen würde. Genauso ist es bei mir. Manchmal habe ich schlaflose Nächte, weil ich Vorgehensweisen von Geschwistern nicht nachvollziehen kann. Wir drei haben das gemeinsame Problem, dass in vielen Gottesdiensten in unserem Land das Geheimnis der Bibel nicht gelüftet wird. Von vorne wird die warme Luft der Ich-Bezogenheit gepredigt, anstatt den süßen Duft der Liebe Gottes. Viele vergessen darauf, wie heilig Gott ist. Wie lange sieht er diesen Missstand wohl noch an? Keine Ahnung, aber es liegt nicht an uns abzuwägen, wann Jesus zurück auf die Erde kommt und alles in Bewegung gerät. Wir sollten, so gut wir es können, unseren Dienst tun und den Menschen in unserem Umfeld den Weg weisen und unsere Leiter unterstützen. Wenn von unseren Kanzeln ganz klar und ohne Abänderungen das Wort Gottes verkündigt wird, dann ist es egal, bei wem von uns die Leute am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Lass uns jetzt gleich nochmals gemeinsam beten, damit es mehr und mehr solche werden, denen es darum geht, Gott mit ihrem Dienst zu verherrlichen. Du sagst es, ja, lass uns beten, dass das, was wir gerade im Bibeltext gelesen haben, weiterhin auf unsere Gemeinden, aber auch für alle anderen zur Richtschnur wird. Ich denke, dass Gott Gemeinschaft befürwortet, solange die Wahrheit nicht verdreht und den eigenen Vorstellungen angepasst wird. Es darf verschiedene Gemeinschaften geben, so wie es verschiedene Kulturen und Interessen gibt. Aber wenn wertvolle Zeit mit sich gegenseitig bekriegen und in Frage stellen vergeudet wird, anstatt den Menschen zu erzählen, wie einmalig Gott ist, dann stimmt etwas nicht. Ja, wir sollten ständig im Gebet bleiben, egal wo wir sind und was wir gerade tun. Wir sollten darum ringen und Gott inniglich bitten, dass er weitere Arbeit aufs Feld schickt. Es gibt noch viel zu tun.